hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 233 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Meine Lieben, ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut durch das Weihnachtsfest gekommen, gut über Silvester gekommen ins neue Jahr. Habt hoffentlich wenig geknallt. Ich bin nicht so ein Fan vom Knallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde eigentlich das Ritual ganz cool, aber so wie es die letzten Jahre entartet ist, finde ich es sehr, sehr schwierig, muss ich ganz offen sagen. Und habe auch aber schon, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so für mich selbst die Entscheidung entwickelt, dass ich dafür nur noch sehr, sehr wenig Geld ausgeben will. Weil auf den Feiern, auf denen ich immer so Silvester war, ist es natürlich so, dass sehr viele Leute diese Batterien, Töpfe und Knaller und Raketen mitbringen. Und ich finde es jetzt irgendwie cool, mir das am Himmel anzugucken. Aber wer jetzt die Zündschnur anzündet, das ist für mich jetzt hier irgendwie nicht der große Schwanzvergleich. Da bin ich jetzt kein besserer Mensch, nur weil ich das gekauft habe und selbst die Lunte anzünde, sondern ich gucke mir das an und dann ist gut und denke vielleicht im Nachsatz oder im Nachgedanken, ja, okay, der hat jetzt hier irgendwie 40 Euro in 30 Sekunden in den Himmel gesemmelt, die habe ich gespart. Also deswegen bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Und Berlin ist natürlich nochmal ein extra Thema. Das ist ja wirklich spooky, was hier abläuft in Sachen Radikalität. Ich glaube, da muss irgendwann mal was passieren, aber ja, was soll da passieren? Wir sind in Deutschland. Meine Lieben, wir sind im neuen Jahr. Es gibt eine Menge zu besprechen. Wir haben ja im letzten Jahr in diesem Podcast schon angefangen oder ich mit euch zu versuchen, das Thema SEO mit dem Thema Markenaufbau zu verbinden, zu gucken, wo da Überschneidungspunkte sind, auf was man achten sollte, damit bestimmte Trigger und indirekte Signale für Google und für das Ranking auch genutzt werden können. Einfach, weil ich denke, dass das die nächste Evolutionsstufe von SEO ist. Nicht, dass wir den Algorithmus großartig verstehen, dass wir total im Reverse Engineering so unterwegs sind, dass wir die KI suchen, AI Overviews und AI Mode und so verstehen. Das ist cool. Ich lese mir das auch bei anderen gerne durch, wenn die da probieren, Reverse Engineering zu machen. Am Ende glaube ich nur, dass das ein Verständnis ist, was man dann hat für das Thema im technischen Sinne, was aber nicht dazu führt, die Triggerpunkte auszulösen, die eigentlich dafür notwendig sind, damit diese technischen Skills überhaupt oder diese Triggerpunkte ausgelöst werden. Und deswegen will ich mich mehr mit Markenaufbau beschäftigen, im Zusammenhang mit SEO, immer in den Ableitungen natürlich, aber auch zu anderen Marketingdisziplinen. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr so Silo-Denken-mäßig behandeln, sondern man muss es größer behandeln. Und die Frage ist natürlich, kann das ein Einzelner überhaupt? Gibt es so viele Generalisten da draußen, die die Sachen verbinden können? Ja, ich würde mal ehrlicherweise sagen, nein, gibt es nicht. Aber das große Ziel sollte es doch sein. Also so ein Head of Marketing muss in Zukunft, glaube ich, genau diese Skills haben. Nämlich wissen, wie er diese ganzen Marketingfelder effizient miteinander verbinden kann und dann auch spezialisierte Experten in den Bereichen haben muss, in-house oder in der Agentur, um dieses große Verständnis zu haben, um zu verstehen, wie die Wirkweisen der einzelnen Systeme miteinander funktionieren. Und wir haben ja in den letzten Ausgaben schon eine Menge Themen durchgesprochen. Heute soll es um Thought Leadership gehen, also die Meinungsführerschaft. Ich nenne das immer ganz gerne Claiming, weil das für mich immer so ein bisschen was hat von, ja, wie damals die Kolonialisierung von Amerika gelaufen ist. Da war es ja auch so, dass jeder staatlich irgendwie 1 oder 4 Fahnen in der Hand bekommen hat und dann ins Land geritten ist und seine Fahne irgendwo reingesteckt hat, wo ein Claim ist. Also so wie bei den Spielen, die wir jetzt so kennen, Capture the Flag und so. So war es ja wirklich. Und genau so ist das eigentlich auch für die Markenbildung, bestimmte Themen mit der Themenführerschaft, Meinungsführerschaft durch sich selbst zu besetzen. Und das hat natürlich eine unglaubliche Auswirkung auf das, was in SEO möglich ist. Also es hat erstmal eine unglaubliche Wirkung auf das, was in der Wirkweise für dich als Marke oder für dein Unternehmen möglich ist. Keine Frage. Aber alles, was daraus entsteht in Sachen Content, in Sachen Verlinkungsmöglichkeit, in Sachen Sharing-Möglichkeiten in Sachen Social Media, in Sachen PR, in Sachen E-Mail, in Sachen von Offline-Werbung. Da sind so viele Sachen möglich und so verbindend, die nachher auf so ein Muster wie EAT einzahlen, dass es sich extrem lohnt, in die Richtung zu gucken. Ich glaube, kaum ein Thema war so deutlich eigentlich mit SEO und Markenaufbau verbunden wie dieses Thought Leadership. Weil eine Marke oder eine Fachkompetenz aufzubauen, einer Person, einem Unternehmen zuzuschreiben, das ist so die Königsklasse, die man erreichen kann. Und das will ich mal mit euch besprechen. Ich habe hier, ich habe probiert, das ein bisschen zu strukturieren, habe das in 8 Punkte im Vorfeld gegliedert und die will ich einfach mal mit euch durchsprechen. So, wenn du jetzt gar nicht weißt, was ich eigentlich meine mit Thought Leadership, dann will ich einfach mal eine Definition vorlesen, die ich im Netz gefunden habe. Und da ist Thought Leadership Marketing die gezielte Positionierung eines Unternehmens, einer Führungskraft oder eines Fachexperten als Meinungsführer in einem relevanten Themenfeld. Ziel ist nicht Reichweite um jeden Preis. Achtung, nochmal. Ziel ist nicht Reichweite um jeden Preis, sondern Sichtbarkeit mit Substanz. Wer Thought Leadership betreibt, besetzt Themen, schafft Deutungshoheit und wird zur Quelle für Wissen, Haltung und Orientierung. Wird Quelle. Und als Quelle wird man natürlich ab und zu auch mal verlinkt mit dem Wissen, dass Verlinkung im Internet immer noch algorelevant ist und ins Ranking einzahlt, zu einer bestimmten Gewichtung natürlich nur. Aber auch dazu führt, natürlich als Quelle auch als Direct-Type-Int meinetwegen genutzt zu werden und dadurch entsprechende User-Signale zu erzeugen. Also die Sachen, die wichtig waren in dem Zusammenhang mit Thought Leadership, also Meinungsführerschaft oder Vordenkerschaft, sagt man ja auch gerne, die habe ich probiert jetzt nochmal zu wiederholen. Also gezielte Positionierung eines Unternehmens, einer Führungskraft oder eines Fachexperten. Also es zählt genauso für Unternehmen wie für Einzelpersonen. Und was viel wichtiger ist in der Aussage, ist, dass es nicht um Reichweite und Menge geht, sondern, also geht auch darum, keine Frage, aber in erster Linie geht es um Substanz. Also um den Wert, die Tiefe, die du mit deinen Inhalten und deinen Ableitungen und deinem Vordenkertum ableitest, die du dann natürlich veredeln kannst, wenn du die Reichweite hast. Das ist ja nicht die Frage. Aber Ziel sollte sein, Substanz abzuliefern und eine Quelle zu sein für Sachen, die nicht allgemein verfügbar sind und die vielleicht, ich nenne es ja mal ganz gerne, merkwürdig sind, weil das Gehirn sich die Sachen merkt. Dieses Wort merkwürdig, ich finde es faszinierend, weil das immer so mit skurril verbunden wird. Aber wenn du merkwürdig bist, dann hast du eigentlich schon einen Grundbaustein für Thought Leadership schon gefunden. Ja, warum macht man das? Ich glaube, weil die Menschen, also das Gros der Menschen, nach Orientierung in einer sehr, sehr ultrakomplexen Welt suchen, die auch gefühlt, auch durch die Medienlandschaft, jeden Tag komplexer und komplizierter wird. Also die Werbebotschaften der Firmen suggestieren dir ja, dass alles einfacher wird und dass alles mit KI und so leichter wird. Das ist aber ein Scheinriese. Also wir wissen doch alle, dass es irgendwie viel schwieriger geworden ist, eine Fernbedienung, einen Fernseher mit einer Fernbedienung zu verbinden, jetzt wo so viele Mediamöglichkeiten auch vorhanden sind. Dass es viel schwieriger ist, ein Smartphone zu bedienen als ein Tastentelefon von früher. Also alles ist hochkompliziert und hochkomplex geworden. Das hat natürlich aber die Gegenbewegung, dass die Leute, weil sie der Komplexität nicht standhalten können, in allen Bereichen, und dann nehme ich mich nicht aus, nach einfachen Antworten suchen. Also das wird ja immer so spöttisch eigentlich so runtergetan. Alle suchen nach der einfachen Lösung. Ja, das ist aber eine Tat der Verzweiflung, weil die Welt halt einfach so komplex und so kompliziert geworden ist. Und deswegen ist das schon eine Lösungsmöglichkeit und ein Denkmodell, um zu verstehen, warum Thought Leadership einfach so wichtig ist, um den Menschen Orientierung zu geben und dass es auch eine Tendenz ist, die nicht wegfallen wird. Sondern ich glaube, die Welt wird noch immer komplizierter, die wird nicht einfacher. Doch, vielleicht wird es irgendwann einfacher. Ich glaube, dass es für die Menschen in der Ukraine zum Beispiel die Welt sehr, sehr einfach geworden ist, weil es nur noch um die Grundbausteine der Existenz geht. Und natürlich weiß man noch, wie man sein Handy irgendwie, sein Smartphone bedienen kann. Aber bestimmte andere Sachen, die uns jetzt hier in der kapitalistischen Hochkultur irgendwie als wertvoll und wichtig erscheinen, die sind da nicht mehr so wichtig. Wir haben ja jetzt in Berlin gerade den Fall, dass wir einen großflächigen Stromausfall hatten, 50.000 Haushalte, wo mal klar wurde, dass manche Sachen einfach dann auch nicht mehr so kompliziert und so komplex sind, weil es einfach darum geht, wie kriege ich jetzt Wärme in meine Wohnung? Und dann ist vielleicht nicht irgendwie ein sehr, sehr komplizierter Weg irgendwie wichtig, sondern ich habe eine Kerze, ich habe 10 Kerzen, ich habe 20 Kerzen, ich habe Wärme in der Wohnung, Punkt. Das ist dann wieder einfache Welt. Und ja, also will sagen, die Welt kann natürlich durch kriegerische Auseinandersetzungen, durch Terrorismus oder durch Naturkatastrophen schnell wieder einfacher werden. Aber Klopf auf Holz, das hoffen wir natürlich nicht, sondern wir hoffen natürlich, dass die Welt sich so weiterdreht und in der Welt, in der wir gerade leben, wird die Welt immer komplexer und komplizierter werden. Deswegen, du musst dir also nicht Gedanken darüber machen, ob Thought Leadership für dich ein Weg ist, sondern nur, wann du damit einsteigst und ob du dem gewachsen bist, weil die Welt wird auf jeden Fall so kompliziert und komplex bleiben. Wichtig ist, aber in dieser komplexen Welt und da sehr vielen Menschen, die auch durcheinander plappern, eine Autorität zu bekommen und Haltung durch Know-how zu besetzen und das natürlich durch Kommunikation nach außen. Das ist natürlich eine Sache, die wir durch SEO auch beeinflussen können, die wir aber auch durch andere Marketingdisziplinen beeinflussen können, radikal beeinflussen können natürlich, weil so eine Sachen wie Autorität und Know-how schon Sachen sind, die da sein müssen, die aber natürlich auch durch massenhafte Verbreitung, ja, wenn man Wahrheit in Anführungsstrichen setzt, auch immer ja hinterfragt werden können. Man muss grundsätzlich sagen, es gibt vielleicht auch in vielen Bereichen nicht nur eine Meinungsführerschaft, sondern gibt mehrere Meinungsführer. Und ein Teil der Komplexität zeigt vielleicht auch aus, dass ich in einer Bandbreite von als Themenkomplex mehrere Leute haben, die diese Sort Leadership-Möglichkeit besetzen. Und ich mir dann aber aus diesen Meinungen von identifizierten Autoritäten meine eigene Meinung bilden kann. Das ist vielleicht auch Teil des Abbilds. Und das ist ja auch Teil, was auch natürlich schon stattfindet. Und das Problem, warum viele das eigentlich auch so umschiffen, dieses Thema, ist, dass viele Bereiche natürlich schon unglaublich hart besetzt sind mit Leuten, die sich um dieses Thought Leadership bemühen. Und man selbst natürlich, wenn man außen steht und noch nichts damit zu tun hat, oftmals ja natürlich denkt, boah, was soll ich jetzt gegen die Leute machen? Gerade wenn große Institutionen dahinter stehen, die einen großen Namen haben, Themen hart kapitalistisch besetzt sind, dann ist man ja oft eingeschüchtert und sagt, nö, was habe ich denn da als kleine Leuchte, was kann ich denn dazu beitragen? Und das ist natürlich ein großes Hemmnis. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man auch in den Bereichen, wenn man Sachen klug vordenkt, und das ist ja eine Sache von Thought Leadership, da geht es nicht nur um Meinungsführerschaft, sondern eben auch mögliche Szenarien vorauszudenken und damit zu kommunizieren, dass man da unglaublich viele Möglichkeiten hat, sein eigenes Vordenken nochmal rausstechen zu lassen oder sich einen Platz in diesem ganzen Reigen der Quatschköppe zu organisieren, weil man in eine bestimmte Richtung bestimmte Sachen vorausdenkt. Ich hoffe, das kann man jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Also nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sagt man das so? Die Flinte ins Korn schmeißen, ins Korn stecken, irgendwie so. Den Kopf in den Sand stecken, das passt vielleicht besser, sondern einfach das als Möglichkeit sehen und dann bewusst entscheiden, ja, das will ich oder das will ich nicht. Aufgeben ist keine Option, glaube ich. Wichtig ist aber, das ist immer wieder im zeitlichen Ablauf, also eine Menge ist wichtig, merkt ihr gerade, weil ich das oft sage, wichtig ist aber, wenn bestimmte Sachen, wenn bestimmte Fenster neu aufgehen, und das beste Paradebeispiel ist ja KI. Wenn so eine Fenster aufgehen, dann ist es natürlich unglaublich cool, diese Möglichkeit zu nutzen, weil das wirklich noch so wie Amerika war. Also als 2022 OpenAI an den Start gegangen ist, zumindest öffentlich an den Start gegangen ist, war das für Leute da draußen eine Riesenchance, Meinungsführerschaft, Vordenkerschaft und Thought Leadership in dem Zusammenhang für diesen Bereich sich selbst zu erarbeiten. Und das ist ja auch ordentlich hergegangen. Wer das mal so ein bisschen beobachtet hat für den Bereich Suchmaschinenoptimierung, SEO, egal ob es denn hinten raus Geo heißt oder SEO, ich nehme jetzt mal den alten Bereich SEO, haben sich sehr viele Leute natürlich auf dieses Thema gestürzt, weil sie verstanden haben, dass dieses Thought Leadership in dem Bereich einfacher möglich ist als in Bereichen, die schon grundsätzlich besetzt sind. Und deswegen werden wir uns im weiteren Verlauf von diesem Podcast mit dem Thema auch nochmal beschäftigen. Ich will auch zum Schluss noch in Punkt 8 oder Punkt 9 noch ein paar Beispiele, ein paar Personen und Beispiele nennen, die das für meine Begriffe sehr gut gemacht haben und immer noch machen und an denen man sich eine Scheibe abschneiden kann, wenn man in Richtung Thought Leadership halt schielen will. So, jetzt haben wir erstmal Thought Leadership so grundsätzlich so ein bisschen behandelt. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt, was das ist und welche Auswirkungen das mit dem Content auf einer Internetseite auf SEO haben kann. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Thought Leadership heißt ja auch, dass man vielleicht, und da probiere ich mich ja jetzt auch dran, dass man bestimmte Denkrichtungen einfach vordenkt und nicht weiß, ob die Leute verstehen, was ich damit meine oder nicht. Für mich ist die Sache total logisch, wenn ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalte, ist es aber oftmals sehr weit weg von der eigenen Wohlfühlzone. Und deswegen bin ich ein bisschen natürlich immer vorsichtig in dem Bereich. Aber andererseits folge ich einfach authentisch meinem eigenen Intellekt und meinem Charakter. Und ich kann gar nicht anders als so vordenken. Und deswegen eigentlich nehme ich euch nur mit in meine eigenen Denkmodelle, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So, Punkt 2. Um das zu erreichen, ist es wichtig, dass mir bewusst wird, dass es diese Möglichkeit gibt. Und solange ich als Einzelperson agiere, als Freelancer oder so, ist es auch relativ einfach, muss man mal sagen. Also wenn ich das als Möglichkeit sehe, dann kann ich meine Ressourcen relativ einfach einplanen, indem ich meinetwegen Podcasts produziere, indem ich ein Buch schreibe und dafür die Zeit Ressourcen nehme, indem ich Videos produziere, Blogposts schreibe, Artikel schreibe und was es da noch so alles gibt, in Social Media aktiv bin. Da verteilen sich die Ressourcen ja ziemlich schnell. Durch viel Machen lerne ich auch ziemlich schnell, wo bestimmte Reichweiten und Resonanzen erzeugt werden. Das ist total einfach, würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner Position. Was viel schwieriger ist, ist das in ein Unternehmen reinzubekommen. Und das ist eine wirkliche Hürde. Und da sehe ich auch 95% der Unternehmen dauerhaft dran scheitern, weil, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt 2, Ressourcen, Verantwortlichkeiten und das dazugehörige Durchhaltevermögen in den Unternehmen nicht vorhanden sind. Und das ist so die Sollbruchstelle, dass erstens Ressourcen natürlich nicht freigegeben werden, also Personal wird nicht freigegeben für eine bestimmte Thought Leadership Denkrichtung. Das hat meistens damit zu tun, dass diese Themen auch gar nicht so im Purpose des Unternehmens direkt vorhanden sind, weil wenn das vorhanden wäre, wäre es viel einfacher umzusetzen, weil man ja einfach dem Pfad des Unternehmens folgt. Wenn das nicht da ist, dann muss ich diese Ressourcen für Thought Leadership halt bereitstellen. Wenn ich also jemand habe, der meinetwegen Entwickler für Produkte in irgendeinem Unternehmen ist und der hat jetzt 100% seines Tages- oder Stundenansatzes, nimmt er eben sich Zeit, um neue Produkte zu entwickeln, dann müsste ich ja faktisch entweder ihm jemand an die Seite stellen, der beobachtet, was er macht, oder ich nehme Teile von diesen 100% der Ressourcen und probiere die so umzuleiten, dass der, der den Fachverstand hat, auch selbst für seine Reputation in dem Know-how auch verantwortlich ist und diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, halt umsetzen kann. Das passiert in der Regel nicht, weil natürlich nicht nur dann die Ressource in der Entwicklung der Produkte fehlt, sondern weil das natürlich auch vielleicht Geld kostet. Und dann schon, also Menschen sind unglaublich schlecht darin, Investitionen zu machen in einen Bereich, wo der Kickback erst vielleicht in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren liegt. Das ist ja auch ein Problem, was SEO grundsätzlich hat. Es ist unglaublich schwer, zu Kunden zu gehen und zu sagen, ey, wir können jetzt mit der SEO-Arbeit anfangen. Wir können auch natürlich dir eine gewisse Sichtbarkeit verschaffen und damit deinen Thought Leadership-Ansatz auch in Teilen unterstützen. Aber wir brauchen 12 Monate. Dann ist das unglaublich schwer, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Retainer habe von 3.000 Euro im Monat, dann bin ich erstmal 36.000 Euro los, bevor ich vielleicht das erste leise Klingeln im Portemonnaie hören kann oder an Thought Leadership und die erste Positionierung denken kann. Natürlich gibt es auch eine Strecke dazwischen und die kann man auch begleiten. Aber in der Kommunikation ist es ja oft so, dass gesagt wird, ja, 6 bis 12 Monate müssen Sie schon rechnen. Und das ist natürlich eine Sache, wo viele Unternehmer, die reingehen wollen, rauskriegen wollen, nicht so gut mit umgehen können. Bei dieses Weitsehen und diese Vordenkerschaft, die haben klassische Unternehmer in der Regel auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen, weil das auch wieder Komplexität und Kompliziertheit verursacht, die kein Mensch haben will. Ja, dann müssen nicht nur die Ressourcen bereitgestellt werden, sondern auch Verantwortlichkeiten im Unternehmen geklärt werden. Das heißt, das, was ich schon angedeutet habe, der Entwickler muss eben auch die Verantwortlichkeit haben, im Monat meinetwegen, weiß ich nicht, 5 Medienbeiträge zu machen in irgendeiner Formatausrichtung. Und es muss klar sein, dass ich das auch über eine längere Zeit durchhalten kann. Weil ein Schlüsselmoment für Thought Leadership und Meinungsführerschaft ist halt, dass ich dauerhaft in dem Thema mich platziere und die Leute wissen, okay, der Typ, der heute für ein gewisses Know-how steht, wo ich vielleicht selbst auch rausgehe und den zitiere, weil ich dem folge, der muss auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Also der muss noch präsent sein. Wenn der dann irgendwann einschläft, dann schläft ja auch die ganze Geschichte, die ich mir im Zusammenhang mit der Annexion da irgendwie seiner Themen mir vermittelt habe, die schläft ja dann auch ein und damit reißt dann die Reputationskette auch ab. Deswegen Durchhaltevermögen ist unglaublich wichtig, wie auch in allen Formaten, dass ich sage, okay, ich habe die Meinungsführerschaft und zu den Themen, die ich irgendwie bringe, gibt es einmal Donnerstag oder alle 14 Tage einen Podcast, einen Videocast, einen Artikel in irgendeiner Publikation. Ihr wisst, was ich meine. Also Durchhaltevermögen, total wichtig. Und was noch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang ist, es reicht nicht, punktuell einfach Impulse zu setzen. Und das ist eine Sache, die muss ich mir zum Beispiel ankreiden. Ich bin jemand, der sehr impulsgetrieben ist. Also ich glaube, dass ich einen ganz guten allgemeinen Überblick über viele Themen habe. Aber natürlich ist es so, dass wenn du nicht spitz in dem Thema drin bist, sondern holistisch und übergreifend in einem Thema steckst, dann ist es halt schwer, irgendwie eine Meinungsführerschaft in einem spitzen Thema zu erzeugen, weil du ja irgendwie Impulse in ganz vielen Bereichen setzen willst, die in deiner Logik natürlich total zusammenlaufen, die aber für andere nicht zusammenlaufen, die ja, auch wenn wir jetzt Social Media mal nehmen, einfach durch den Algorithmus gesteuert, ja immer nur Fetzen deiner Publikation auch zu lesen bekommen. Das ist unglaublich schwierig. Also es reicht nicht, Impulse zu setzen, sondern du musst dauerhaft für ein Thema identifizierbar sein. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, auch für die Freelancer da draußen. Und vor allen Dingen in dem Spagat zwischen dieser Komplexität und Kompliziertheit, die die Welt hat, hin zu einer Spitzenfokussierung auf ein bestimmtes Thema. Und das ist jetzt nur bedingt leicht im Thema KI, weil das jetzt so wirkt, als ob ich mich spitz in dem Thema KI irgendwie positionieren könnte. Aber das Thema KI ist ja in sich so breit wieder und so komplex und so kompliziert, dass es ja auch sehr schnell, wenn du da in allen Bereichen mitredest, dann verliert man die Leute auch schnell, weil es einfach nicht so richtig punktuell ist und ja dadurch die Strahlkraft und das Know-how ein bisschen verliert. Ja, dann ist noch wichtig die Wiedererkennbarkeit. Das hatten wir ja schon mal im Zuge des Markenaufbaus auch besprochen. Das, was du da kreierst, muss natürlich entweder wiedererkennbar sein, weil du als Person dafür stehst, dass ein Logo für ein Unternehmen dafür steht, für einen bestimmten Know-how-Ansatz, oder dass Formate dafür wiedererkennbar sind. da solltest du schon daran arbeiten, dass die Leute sagen, ah, der, das ist doch der, der immer dafür arbeitet. Oder das ist doch die Firma, die immer diesen Podcast produziert zu diesem einen Thema und das kommt einmal die Woche. Also wenn Leute dann anderen Leuten Formate empfehlen, zu sagen, ey, hör doch da mal rein bei dem Podcast, der ist sehr gut, der kommt einmal die Woche dienstags oder so. Oder man kann sich darauf einstellen, dass ein Videoformat einmal die Woche mittwochs kommt oder so. Sowas hilft immer unglaublich. Und dann ist es wichtig, wirkliche Qualität zu liefern. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Du kannst natürlich Reichweite erzeugen, indem du ja meinetwegen Nachrichten nochmal aufbereitest und nochmal kommentierst und dich in so dem Reigen von dem Wissen anderer so sühlst. Also sühlst hört sich jetzt auch so negativ an, das ist aber total legitimer Move, irgendwie um Reichweite zu erzeugen. Viel wichtiger ist aber, eigene Core-Inhalte zu bauen, um die sich eine Menge dreht. Und ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Modelle zu entwickeln in irgendeinem Bereich, weil Modelle immer wieder rausgeholt werden können und auf neue Szenarien umgelegt werden können. Also die Welt um dich rum kann sich so ein bisschen drehen und du kannst immer wieder an jedem Szenario gucken, ob das Modell, was du entwickelt hast, auf dieses Szenario dann passt. Und wenn es passt, ist es natürlich eine super Blaupause, um das immer wieder auf andere neue Raster in der komplexen und komplizierten, ich wiederhole das immer wieder gerne, Welt anzuwenden. Oder du siehst für bestimmte Bereiche dann durch dieses Drüberlegen halt Schwachpunkte und verfeinerst und verbesserst dein Modell, was dann einfach als Qualität empfunden wird, weil es dann immer mehr zur Blaupause wird für Möglichkeiten, die andere umsetzen können.
Reklame.
Meine Lieben, mal ehrlich, nur weil ihr Instagram-Reels baut, heißt das noch lange nicht, dass ihr TikTok könnt. Also das ist ja ungefähr so, als würde man Fahrrad fahren können und dann annimmt, dass man auch Formel-1-Autos fahren kann. TikTok und Instagram sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und ja, TikTok kann man aber lernen und dazu braucht man den richtigen Partner und der richtige Partner für dich könnte Havendo sein. Die bieten nämlich eine TikTok-Weiterbildung, die 4 Tage dauert und wirklich tief reingeht. Strategie, Storytelling, Content, Ads, alles hands-on und wirklich nicht theoretisch, sondern direkt orientiert an der Praxis. Und danach, ja, danach bist du TÜV Rheinland zertifizierte TikTok-Marketing-Expertin oder Experte. Nicht dein Unternehmen, du. Und darauf kommt es ja an. Also, das Ding findet nur einmal im Jahr statt mit 10 Plätzen und da ist nichts Bullshit bei. Aber du kannst dich natürlich erstmal im Vorfeld orientieren. Schau einfach auf der Seite von Havendo vorbei, also havendo.de oder informier dich per Mail und schreib an info@havendo.de. In diesem Sinne, viel Spaß und denk mal drüber nach.
Reklame Ende.
So, dann kommen wir zum Punkt 3. Und das ist wirklich irgendwie dieses Thought Leadership durch Claiming und Framing als Strategie. Manche Sachen davon hatte ich schon angesprochen. Die Hauptunterscheidung ist wirklich da, und das gilt aber eigentlich für alle Punkte, dass es natürlich für Personen gilt, da aber unglaublich viel einfacher ist, als wenn du im Unternehmen arbeitest. Bei der Markenführerschaft und beim Claiming und beim Framing, also wirklich das Bestellen dieses Ackers, was du dann da hast, so dass die Leute sagen, ey, der Acker, der da beackert wird und was da gepflanzt wird, das ist halt grüner als die Wiesen, die rechts und links daneben sind. Da wachsen auch bessere Pflanzen und so. Das ist halt eine Sache, die muss man auch empfinden. Und das Hauptproblem, und worauf ich jetzt hinaus will, ist dieses Imposter-Ding. Also es gibt ja sowas wie ein Imposter-Syndrom, also dass man immer das Gefühl hat, dass andere besser wären als man selbst. Einfach aus der Angst heraus, dass man denkt, irgendwas übersehen zu haben, was wichtig ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel, der Treiber eigentlich in diesem Thema. Und so kann es auch schnell passieren, dass ich Thought Leadership nicht beackern kann, weil ich dieses Gefühl habe von, ey, die anderen wissen das doch eh schon. Oder das, was ich in dem Thema mache, das ist doch für die anderen scheißegal, weil es für mich so selbstverständlich ist. Und das ist der Anfang vom Ende, das stimmt. Also wenn du so denkst, dann kannst du eigentlich schon aufgeben, sondern du musst eigentlich dir ein gutes Gefühl dafür erarbeiten, dass das, was du da hast und womit du dich beschäftigst, dass das für andere Leute da draußen wichtig ist. Daraus entsteht ja sowas auch wie ein Wertekontext für Preisbildung zum Beispiel. Also gerade bei Agenturen, die jetzt immer so im Zeit-gegen-Geld-Modell arbeiten, die meinetwegen einen Stundensatz haben, die einen Tagessatz haben, die einen Monatssatz haben, ist es ja wichtig, vielleicht eher Geld Wert zu verkaufen gegen Geld und diesen Wert anders zu assoziieren als mit einer geleisteten Stunde im Vergleich zum Know-how, sondern einfach einen Wert dahinter zu setzen. Und diesen Wert, und das ist jetzt eine Empfehlung, die ich nach vielen Jahren dir nur geben kann, den erreichst du nicht, indem du dich ausschließlich mit anderen Fachleuten beschäftigst, die auch in dem Thema drin sind. Wenn du da immer das Gefühl hast, du musst abliefern unter diesen Experten, wirst du nie ein Gefühl dafür entwickeln, was eigentlich der Wert für andere ist, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Also nutze, und das muss man wirklich lernen, nutze jede freie Minute, die du haben kannst, um dich mit Leuten zu beschäftigen, die nicht aus deiner Bubble kommen. Es ist unglaublich wichtig, sich mit der Bubble zu beschäftigen, weil eine Thought Leadership kann und muss man sich auch. Und das ist eine Riesenhilfe, dass du in einer Know-how-Community anerkannt bist und da auch nachgewiesen eine Anerkennung erfährst, ist unglaublich wichtig. Aber es ist auch unglaublich wichtig, ein Gefühl für seinen eigenen Wert zu bekommen, indem man sich mit Leuten unterhält, die gar keine Ahnung von dem Thema haben, die aber dann irgendwie inspiriert dich angucken und sagen, oh, erzähl mal mehr davon. Und du dann verbinden kannst meinetwegen dein Know-how in dem Bereich mit den Möglichkeiten und Anforderungen und Problemen und Lösungen, die du haben kannst für ein Unternehmen da draußen. Und daraus entsteht nachher so ein Gap, der einen Wert beinhaltet, wo du eben an die Lösung eines Problems oder eine Umsetzung einen Preisschild hängen kannst mit einem direkten Resultat, was du projizieren kannst, das eben nicht dem Wert eines Stundensatzes entspricht, hoffentlich. Weil es soll ja immer eigentlich wertvoller sein, dass du wirklich Unternehmen helfen kannst. Also, erster Rat für Menschen grundsätzlich, die einzeln arbeiten, überliste dein Imposter-Syndrom. Egal wie, ein paar Möglichkeiten habe ich dir bereitgestellt. Für Unternehmen ist es halt wichtig, was ich in Punkt 2 schon gesagt habe, Ressourcen bereitstellen, Verantwortlichkeiten zeigen und Durchhaltevermögen haben. Und das ist halt viel, viel einfacher, wenn die Leute, die jetzt das alles gewährleisten müssen, dieses Thought Leadership und diese Markenführerschaft, dass die einem grundsätzlichen Purpose folgen. Wenn du das Ziel als Head of Marketing für jemand rausgibst und der muss jetzt einem Ziel folgen, was eigentlich nicht seinem Ziel folgt, weil er eigentlich nur ein Produkt erstellt und da eigentlich gar keinen Purpose hinter hat, sondern denkt, okay, das Produkt muss halt relativ gut sein, aber das ist mir jetzt scheißegal, welchen Purpose das hat. Wenn du dem jetzt irgendwie sagst, jetzt mach das mal, probier mal Meinungsführer in dem Bereich zu werden, dann ist die Adaptionsschwierigkeit natürlich vorprogrammiert. Wenn du aber Leute hast, die Produkte entwickeln, weil sie wissen, dass die einem bestimmten Purpose folgen, weil meinetwegen ich eine Meeresreinigungsanlage gegen Treibplastikmüll irgendwie entwickelt habe, dann ist ja das relativ nah, dass ich auch jemand da habe, der Produkte entwickelt, der nah an dem Thema dran ist, Umweltschutz meinetwegen. Und wenn das halt sehr, sehr nah ist, dann wird es dem, der darüber jetzt eine Meinungsführerschaft entwickeln will, unglaublich leicht fallen, weil ja eigentlich die Menschen ja nur mit in sein Leben und seine Planung und seinen Alltag nehmen muss. Und schon kann er sich ein Thought Leadership zusammenbringen, wenn das Produkt entsprechend auch Thought Leader ist. Und da ist es relativ einfach, auch für Unternehmen. Wirklich schwierig ist es, wenn das halt aufgesetzt ist und du jetzt meinetwegen als Firmenchef hörst, oh ja, Thought Leadership, das kann total Sinn machen. Aber ich habe gar keinen, der das umsetzen kann, außer mich selbst und ich habe keine Zeit dafür. Ja, dann wird es halt wirklich schwierig. Und dann ist immer die Entscheidung, ja, baue ich mir das auf oder lasse ich es sein? Ich glaube, was das Schlimmste ist, ist, wenn man es so halbseiden macht und denkt, man könnte es machen, ein bisschen Geld reinsteckt, ein bisschen Ressourcen reinsteckt, ein bisschen Zeit reinsteckt, dann bringt es halt nichts. Sondern entweder man lässt es denn ganz und spart sich das Geld oder geht all in. Ich glaube, was anderes kann man nicht machen. Punkt 4. Das Fundament ist wichtiger als das Format, habe ich das mal genannt. Und das ist, glaube ich, schon so ein Zusammenschluss von den Sachen, die ich gerade im Vorfeld schon genannt habe. Also habe ich Sachen, die ich wirklich besetzen kann, weil ich meinetwegen Produkte in Eigenentwicklung habe, die schon als Produkt eine Marktführerschaft haben und ein Ziel verfolgen, was andere noch nicht so auf dem Schirm haben oder wo sie einfach wie bei der Müllsammlung im Meer noch nicht die guten Resultate haben. Oder bin ich jetzt einfach nur eine Plattform, die Daten aufbereitet von Leuten, die dann so eine Produkte entwickeln. Das ist halt total wichtig. Ich muss einen Purpose als Fundament haben. Und wenn ich das aber habe, dann muss ich mich um die Formate kümmern, wie ich denn Thought Leadership wirklich ausprägen kann und Möglichkeiten habe, um Haltung spürbar zu machen, nenne ich das jetzt mal. Also nicht nur Sachen behaupten, sondern ich glaube, die Königsklasse von Claiming und von Authentizität ist wirklich, Sachen umsetzbar zu machen und zu zeigen, dass ich das auch wirklich mache. Also dieser Proof of Concept, also wirklich was auf die Straße zu bringen, ist unglaublich wichtig, auch in dem Bereich Thought Leadership. Und ich kenne das so aus den Bereichen unserer Events, die wir planen. Wir hatten ja damals mal, um ein Beispiel einfach zu nehmen, die Marketing Underground. Und da war es auch so, dass viele Leute natürlich sich als Stand, als Partner oder mit einem Stand oder auch als Speaker nicht einbringen wollten, weil sie erstmal gucken wollten, ja, was machen die denn da überhaupt? Wird das da eine Resonanz bekommen? Sind da genug Menschen? Passt das alles? Kann er das überhaupt umsetzen? Und wenn man das dann aber umsetzen kann, dann ist schlagartig plötzlich Interesse da, weil die Leute ein Vertrauen haben plötzlich in das, dass du das leisten kannst. Und das ist als Fundament halt unglaublich wichtig. Deswegen ist diese Sache, die ich vielleicht in der Vergangenheit öfter mal hier zitiert habe, diese möchte gern Marketingstrategie von Fake it until you make it. Also tu so lange, dass du es umsetzen kannst, um Leute in dein Boot zu kriegen, ohne es umzusetzen. Er hat mittlerweile relativ kurze Beine, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, für den Anfang geht es vielleicht. Du musst aber sehr schnell in diese Umsetzung kommen. Und wir hatten das bei den Businessmodellen in ein paar Podcasts davor schon. Es ist halt unglaublich wichtig, ein Businessmodell zu haben, ja, was du auch bestücken kannst mit deinem Know-how. Also wenn du ein Businessmodell hast, wo du wirklich studiert haben musst für, wo du wirklich einen Doktortitel für haben musst, wenn du wirklich in der Forschung sein musst und dir das Wissen nicht einfach intrinsisch aneignen kannst oder das halt über viele, viele Jahre nur aneignen kannst, dann ist das halt auch nicht umsetzbar aus intrinsischen Motivationen, da Thought Leadership auszuprägen. Deswegen such dir einfach ein Geschäftsmodell und Bereiche, wo du dich schnell einarbeiten kannst, um dann auch spürbar Haltung zu erzeugen und nicht nur Sachen zu behaupten, sondern diesen Proof of Concept wirklich umzusetzen. Ja, dann habe ich Punkt 5. Mal einfach probiert, ein paar Sachen aufzuzählen, wie du Thought Leadership, wenn denn alles steht und du dich für ein Thema entschieden hast, der Positionierung, wie du das denn mit Vertrauen unterfüttern kannst und welche Marketingmaßnahmen du nutzen kannst, um das denn auch in die Welt rauszutragen. Weil ist ja super, wenn ich das im eigenen Unternehmen habe und alle meine Mitarbeiter denken, oh, mein Chef, das ist der schärfste Rettich auf dem Feld. Das ist super, aber wenn draußen das überhaupt gar keiner mitkriegt, ja, dann ist die Zielgruppe halt relativ beschränkt, kann man sich vorstellen. Und dann wirst du es auch nicht schaffen, dieses Thought Leadership auszuprägen. Also was ist wichtig, um das zu unterstützen und auch in die Breite zu bringen? Als erstes glaube ich, und ich bin jetzt kein studierter Mensch, also gar kein Akademiker, im Gegensatz zu vielen anderen von euch da draußen, bin ich Polizist gewesen und habe zwar irgendwie eine Fachhochschulreife als Abschluss nochmal gemacht, um da damals Kommissar zu werden, aber so richtig würde ich das jetzt nicht als Abschluss werten, sondern was standardisiert ist, sind ja zurzeit so Sachen, Uni-Abschlüsse von Bachelor, Master, einen Doktortitel vielleicht und dann einen Proftitel an irgendeiner Uni. So eine Sachen zu haben, da gibt es klassische Funktionen, Triggerpunkte, die gesetzt sind bei uns. Also wenn du sagst, du hast einen Abschluss in einem bestimmten Thema als Bachelor oder noch besser als Master, hast vielleicht einen Doktortitel, eine Doktorarbeit zu einem bestimmten Thema geschrieben oder bist Prof in ein bestimmtes Themengebiet nachher an irgendeiner Uni, dann sind das Sachen, die nachweislich anerkannt sind, weil wir sie einfach in unserem System gelernt haben. Und egal wie rebellisch ich da irgendwie als intrinsischer Seiteneinsteiger in so ein Thema wie SEO damals reingekommen bin, das sind die Sachen, die zählen. Und ich merke auch, wenn ich jetzt mich mit Leuten unterhalte, wo es wirtschaftlich ein bisschen schwieriger aktuell wird und die jetzt auch, wenn sie vorher vielleicht eine Agentur hatten und jetzt wieder ein Angestelltenverhältnis suchen, weil sie einfach wieder Ruhe haben wollen, dass die Schwierigkeiten haben, entsprechende Stellen zu finden, wenn sie nicht diese standardisierten Abschlüsse haben. Da geht es nicht so sehr um Leistungsfähigkeit und um Know-how, was man sich erworben hat, sondern in den klassischen Abläufen unseres kapitalistischen Systems, Wirtschaftssystems, sind diese Abschlüsse halt Gold wert. Und damit rumzufuchteln, ist unglaublich wertvoll, um Thought Leadership auszuprägen. Was helfen kann auch, selbst wenn ich diese Abschlüsse nicht habe, also immer die Kombination aus allem ist natürlich das höchste Maß an Wert. Was aber auch helfen kann, ist, wenn ich jetzt meinetwegen ich als Marco Young denke, ich will wieder ein Angestelltenverhältnis gehen, weil irgendwas nicht so richtig geklappt hat und ich kriege jetzt eine große Marke dazu bewogen, mich einzustellen, weil ich die überzeugen konnte und diese Marke steht jetzt für irgendwas. Dann ist es natürlich für mich viel einfacher, ein Thought Leadership auszuprägen, weil ich über diese Marke, die für ein Thema hoffentlich steht, dann eher abgenommen bekomme, dass auch ich für dieses Thema stehe. Und das hat natürlich einen unglaublichen Einfluss. Dann ist es natürlich die Möglichkeit, sich intrinsisch in das Thema einzuarbeiten und zu zeigen, dass man unglaublich Gas gibt und dass man vielleicht auch Sachen zusammenbinden kann, die Akademiker nicht zusammenbinden, dass man bestimmte Perspektiven einnehmen kann, die man akademisch vielleicht nicht gelernt hat, an die man sich nicht rantraut. Und damit das Thema zu beackern, vielleicht auch da gerade dieses Vordenkertum irgendwie in das Thema auch mit reinzubringen, unglaublich wertvoll, glaube ich. Und dann sind es die klassischen Punkte der Reichweitenerzeugung. Also Publikation in Medien, in jeglicher Form von Medien. Also das kann irgendwie ein gut reputiertes Blatt in einem Thema sein, eine Online-Publikation oder eine Offline-Publikation, da einen Artikel zu schreiben, wie bei uns im SEO-Bereich, das einen Artikel in der Website Boosting zu schreiben, da kriegen die Leute ja auch kein Geld für, sondern da geht es ja rein um Reputation und die Möglichkeit, Thought Leadership in bestimmten Bereichen wie im Thema Marketing oder SEO auszuprägen, da eine Reichweite zu finden. Aber auch natürlich so die Königsklassen auf Konferenzen zu sprechen und am Ende vielleicht in einer Talkshow von Lanz zu sitzen und da als ja, Fachmann, als Fachfrau wahrgenommen zu werden, das ist unglaublich wichtig. Was sich auch in unserer Gesellschaft immer noch hält und was immer noch einen hohen Stellenwert hat, ist einfach ein Buch zu schreiben. Und zwar in einem klassischen Verlag. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Verlag sein muss. Ich glaube, die Reputation aus dem Verlagswesen heraus, gerade wenn der Verlag auch einen gewissen Ruf hat, hilft ungemein, weil einfach so eine Prüfung der Autorität durch den Verlag ja erfolgt und damit auch so eine gewisse Reputation auch übertragen wird. Aber es geht natürlich auch in der heutigen Zeit mit KI unglaublich schnell und einfach, ein Buch mit den Rezeptoren zu erzeugen, die ja so ein Buch beinhaltet, ohne dass man das wirklich hat. Also ich kann zum Beispiel ein E-Book erzeugen und kann daraus relativ einfach ein Printprodukt machen, kann aber auch durch KI relativ einfach aus einem E-Book, also einer losen Zettelwirtschaft, einfach auch einen, ja, das optisch so aussehen lassen wie ein Offline-Produkt. Es ist aber nur online verfügbar und bedient dieselben Rezeptoren wie ein Buch. Klar, ich kann in Social Media aktiv werden, kann mir da meine Hörner abstoßen, meine Sachen publizieren, entweder indem ich einfach nur das Thema verlängere. Das wäre immer meine Empfehlung, dass ich irgendwie eine Webseite habe, auf der ich Sachen publiziere und über Social Media diese Sachen halt ziehe und verbreite und da auch da die Diskussion ermögliche zu dem Thema, um da denn Reputation zu holen. Die Blaupause oder das Modell dazu, wenn ich so eins entwickelt habe, ich habe das schon mal angesprochen, findet man dann aber auf meinen eigenen Assets, nämlich auf meinen eigenen Seiten. Das heißt, da musst du die runterholen. Und das führt natürlich immer wieder zu Traffic und mehr Traffic auch zu mehr Reputation, mehr Reichweite und der Möglichkeit, mehr Leadership zu erzeugen. Foren sind noch ein gutes Beispiel. Es gibt 1000 Sachen, wie man im Marketing arbeiten kann. Gut ist immer, sich Empfehlungen zu holen, Bewertungen zu holen, auch mit den Sternesystemen, die es irgendwo gibt. Sich in LinkedIn vielleicht Reputation zu holen über die Rezessionen, die andere abgeben. Ja, Rezessionen sind sowieso unglaublich wichtig, weil Menschen darauf hören in Zeiten von Google Maps und den Bewertungen von Restaurants und so, weiß ja auch der Letzte, dass das einen gewissen Wert hat. Ja, Punkt 6, was sind mögliche Fehler, die man machen kann auf dem Weg dahin? Ich glaube, viele scheitern bereits in der Konzeptionsphase, weil sie es nicht schaffen, sich spitz in einem Thema zu positionieren. Und ich weiß, dass das, also ich weiß aus eigener Erfahrung, wie unglaublich schwierig das ist, wenn du multi-interessiert bist, dich auf ein Thema einzuschießen und nur damit zu interagieren in Social Media zum Beispiel. Das fühlt sich unglaublich einschränkend an, ist aber unglaublich wichtig und total relevant, weil man sonst einfach seinen eigenen Fokus verwässert. Und nicht nur seinen eigenen, also der eigene Fokus kann ja eigentlich stehen, der wird auch nicht verwässert. Die Außendarstellung verwässert nur den Fokus von dir oder deinem Unternehmen in der Breite der Themen, die du abbildest. Also ich neige dazu, zum Beispiel auch mal einen Post rauszuhauen in LinkedIn, der sich jetzt mit Tagespolitik beschäftigt. Das verwässert natürlich unglaublich, als wenn ich jetzt im Vergleich, oder verwässert im Vergleich zu jemand, der nur über SEO und SEO vielleicht auch nur in einem Thema schreibt. Weil dann weiß jeder, okay, wenn ich bei dem lese, dann kriege ich nur das. Und das ist wichtig, damit man überhaupt in der Konzeptionsphase eine Relevanz erzeugen kann, um Thought Leadership in einem Thema zu haben. Es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, so nach Precht-Manier philosophisch über ganz viele Themengruppen rüberzugehen und dann einen Leadership zu erzeugen für sehr, sehr viele Themen. Irgendwann nimmt man auch ihm das nicht mehr ab, obwohl man schon das Gefühl hat, dass er eine unglaubliche Allgemeinbildung hat. Aber das so darzustellen, in der Breite darzustellen, davon gibt es auch nicht viele in Deutschland. Und er hat es durch diese Ausspielung über Lanz und Co. eben auch geschafft, das irgendwie zu beackern. Ein anderer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man allen gefallen will. Also diese Geschichte von, ich will nicht anecken, weil das irgendwie, wie könnte ich denn dastehen, weil ich irgendwo anecke? Oder wie sieht denn das aus, wenn ich dann eine andere Meinung bin? Ist halt schwierig. Wenn du da nicht zu bereit bist, dass es irgendwann auch mal Gegenwind gibt und umso stärker deine Meinung ist oder umso mehr Reichweite du erzeugst mit dem, was du denn da machst, umso höher ist auch die Chance, dass du Gegenwind hast. Und dir muss klar sein, dass du diesem Gegenwind gewachsen sein musst. Wenn du das nicht hast, dann lass die Finger davon. Aber viele beschäftigen sich halt mit dem Thema intensiv und opfern auch sehr viel Zeit und sind sich nicht darüber bewusst, dass das eigentlich so eine Sollbruchstelle ist. Und dann sollte man die Finger davon lassen. Oft fehlt die inhaltliche Relevanz und die eigentliche Zielgruppe. Das ist aber sehr stark mit dem verbunden, was ich zu Anfang gesagt habe, nämlich, dass man zu stark verwässert. Ich glaube, um Thought Leadership auszuprägen, musst du sehr spitz in einen Markt reingehen. Dann sind die Fehler, die klassischen, die ich oben auch genannt habe, nämlich operative Herausforderungen, nämlich eben nicht die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, nicht die klaren Rollen zu verteilen und nicht glasklar und diszipliniert in die Umsetzung zu gehen. Das ist halt total wichtig. Und du musst halt wirklich wissen, dass die Erwartungshaltung so ausgeprägt sein muss, dass jeder weiß, dass es sich nicht um den Sprint handelt und eine kurze Aktion, eine kurze Kampagne, sondern dass das ein langer Weg ist, sich dieses Thought Leadership aufzubauen. Und da denkt man immer in Jahren und weniger in Wochen oder in Monaten, sondern immer in Jahren. Und wenn man das einfach mal so als Erwartungshaltung hat, dann ist es auch cool, wenn man früher zu dem Ergebnis kommt. Und das ist eine Sache, die ich jetzt auch wieder gelernt habe mit dem Stromausfall hier in Berlin, dass es natürlich sehr wichtig ist und herausfordernd ist, auch für die Politik zu sagen, ey, wir brauchen jetzt eine Woche, um diesen Schaden zu beheben. Man weiß genau, dass die Allgemeinheit so schnell wie möglich die Reparatur haben will. Die Leute wollen so schnell wie möglich wieder Strom haben. Die Leute wollen so schnell wie möglich wieder Wärme haben. Aber wenn ich mich denn hinsetze und realistischerweise sage, nein, die Reparatur davon, das dauert eine Woche. Und das ist unser Ziel. Dann ist es doch fantastisch. Und es ist ja heute so gekommen. Ich meine, heute ist Mittwoch, wo ich das aufzeichne. Donnerstag sollte, am Donnerstagnachmittag sollten die ganzen Haushalte wieder angeschlossen sein. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann ist die Meldung von heute, dass um 11 Uhr, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, alle Haushalte wieder ans Stromnetz und ans Heiznetz angebunden sind. Und das ist doch cool. Also du gehst mit einer miesen Erwartungshaltung ran und wenn du dann früher auf das Ergebnis kommst, dann hat es einen unglaublichen Wert. Also die Leute, die da jetzt sitzen und früher wieder Strom und Heizung bekommen, die werden ja unglaublich glücklich sein, weil sie eben früher das bekommen haben. Und im Vergleich zu dieser miesen Ansage von vorher ist, glaube ich, das Glücksgefühl, vorher eine Abkürzung zu haben, wertvoller, würde ich jetzt mal behaupten. Und genauso kann man an dieses Thema Erwartungshaltung ja auch im Bereich Thought Leadership rangehen. Wenn du also erwartest, dass du das in 12 Monaten umsetzen willst und du hast nach 6 Monaten eigentlich schon so eine Traktion, dass die Leute, dass du selbst merkst, dass die Leute dich als Thought Leader anerkennen, dann ist doch toll, fühlt sich doch super an. Aber die Erwartungshaltung sollte mit der Realität verbunden werden und deswegen denk in Jahren. Ja, wichtig in Punkt 7 habe ich hier nochmal zusammengefasst und das hat natürlich was mit den Fehlern zu tun. Haltung, Resilienz und Fehlerkultur, Streit und Shitstorms, damit musst du umgehen können. Es ist nicht so, dass wenn du die Meinungsführerschaft hast, dass alle dir wie ein Büttel hinterherrennen und sagen, oh ja, das, was der gesagt hat, das ist ja, also das ist die absolute Wahrheit. Sondern es wird immer welche geben, die dir widersprechen. Und wichtig ist, dass du ja ein bisschen abgehärtet bist dem gegenüber. Also guck dich selbst an, welche Haltung du hast. Also Haltung ist grundsätzlich wichtig, nicht Verbohrtheit, das meine ich damit nicht. Aber eine Haltung zu haben, der du immer folgen kannst und trotzdem andere Meinungen zumindest zuhörst und vielleicht auch in dein Mindset reinlässt. Aber wichtig ist, eine Fehlerkultur zu haben, wo man eben auch zulässt, dass man bestimmte Sachen vielleicht auch falsch gemacht hat oder noch nicht perfekt gemacht hat. Ich nehme mal das Beispiel von dem Modell. Ich habe jetzt ein Modell, damit bin ich rausgegangen und der zeigt mir irgendjemand einen Case und da passt dieses Modell nicht so hundertprozentig, obwohl ich vorher lauthals erzählt habe, dass das auf jeden Case anwendbar ist. Und nun passt das da nicht. Jetzt habe ich ja 2 Möglichkeiten. Jetzt kann ich ja stur darauf basieren, mich fokussieren, dass ich recht habe und das auch so kommunizieren. Oder ich sage, nee, Leute, das habe ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Danke an den, der mir das jetzt gezeigt hat. Und ich werde mein Modell anpassen und das dadurch noch besser machen. Das gelingt ja vielen schon nicht, sondern wenn dann ein erster kritischer Kommentar in Social Media kommt, dann ist ja oftmals so gleich Gegenwehr, das Arschloch, was schreibt denn das jetzt? Und dann geht es auch gleich dagegen und daraus entsteht ja diese Spirale. Und ich glaube, das sollte man wirklich umschiffen und das geht nur, indem man ja einen gewissen eigenen Wert hat, eine gewisse Haltung hat, aber eben auch immer auch diese Kultur hat von, ey, ich bin vielleicht nicht hundertprozentig perfekt und das Imposter-Syndrom da positiv für sich auslegt, weil man sagt, okay, ich bin nicht perfekt, aber ich probiere immer perfekter zu werden und dazu lasse ich auch die Meinung von anderen zu. Ich glaube, da liegt unglaublich viel Möglichkeit drin, aber das sollte man, das muss man im Rahmen der Persönlichkeits- oder Unternehmensentwicklung einfach ausarbeiten. Das ist nicht da und das ist auch nicht so sehr verbreitet. Also gerade Social Media und diese ganzen automatisierten Abläufe ins Negative rein, die kommen ja daher, weil die Leute nicht so reflektieren und nicht den Verstand einschalten, sondern dem ersten Impuls nachgeben und das schon raushämmern, was sie da am Start haben. So, der letzte Punkt und dann habt das auch durch. Mann, jetzt habe ich mich wieder eine Stunde jetzt hier in dieses Thema reingeredet, aber ich glaube, dass das wirklich unglaublich wichtig ist und Perspektiven öffnet. Auch für SEO. Ich muss nochmal immer die Verbindung machen. Es ist so unglaublich wichtig für Marketing und für SEO, für eine Prognose für die Zukunft. Und damit will ich vielleicht auch diese Vordenkerschaft auch einnehmen, einfach in die Richtung zu gucken. Also Punkt 8, es soll einfach ein paar Beispielen zugedacht werden, die aus unserer Bubble, also die ich jetzt hier selbst irgendwie beackere, wirklich hervorgestochen sind, zumindest in dem, was ich wahrnehmen kann. Ihr werdet vielleicht noch andere Wahrnehmungen haben. Und ich möchte vier Namen einfach in dieses Spiel bringen. Das ist einmal der Jens Polomski, den ich ehrlicherweise vorher überhaupt nicht kannte so richtig, der aber am Thema KI richtig Fahrt aufgenommen hat, sich da richtig einen Thought Leadership erarbeitet hat, muss man sagen, durch genau diese ganzen Faktoren, die ich gerade genannt habe. Also er ist, glaube ich, sinnbildlich dafür, wie man es macht, wenn so ein neuer Claim entsteht, dass man den besetzt. Und wie hat er den besetzt? Nicht, indem er da nur gearbeitet hat, indem er ein paar Blogposts geschrieben hat, sondern ich glaube, einer der großen Schlüssel war zum Beispiel, dass er es geschafft hat, mit Publikationen, nämlich zum Beispiel der OMR, eine gewisse Reichweite zu erzeugen und sich da einen Thought Leadership zu erarbeiten, was dazu geführt hat, dass er, als er das vertrauensvoll hatte, eben auch auf die Bühne der OMR als Offline-Event gestellt wurde und damit eine noch größere Öffentlichkeit gehabt hat, damit auch Videomaterial mit einem gewissen Brandträger gehabt hat, was ihm dazu verholfen hat, noch mehr Reichweite aufzubauen und dieses Thought Leadership auszuprägen. Jetzt kann man ja in die andere Richtung gucken, okay, was, und da könnt ihr mal den Podcast mit dem Jens Polomski, den ich geführt habe, euch nochmal anhören. Sucht einfach mal danach bei uns in der Campix-Suche. Dann könnt ihr einfach reverse-engineeren, wie er es denn gemacht hat. Ja, und damit kann man ja auch schon ein bisschen ausarbeiten, wie Thought Leadership in so einem Bereich funktionieren kann. Wer es auch sehr gut gemacht hat, ist ein Olaf Kopp. Liebe Grüße gehen an dich raus. Auch sehr gut auf das Thema aufgesprungen und das auch schon über viele, viele Jahre. Ich kenne ja den Olaf wirklich schon Jahrzehnte. Und er ist über den Bereich SEA mal, über SEO, SEA, wieder in den Bereich SEO und dann mehr wieder in den Bereich KI jetzt hier reingegangen. Eine ganze Zeit auch Customer Journey gemacht. Also auch gelangweilt von bestimmten Themen, aber immer probiert, bestimmte Jahre in diesem Thema Thought Leader zu werden. Und das macht er unglaublich gut, muss ich sagen, weil er sich einfach auch Zeit und Ressource nimmt, auch über seine Agentur dieses Thought Leadership aufzubauen. Was natürlich auch eine Vertriebsnuance ist, keine Frage. Also einem Thought Leader wird man immer irgendwie ein teures Paket abnehmen und wird das Paket überhaupt abnehmen, weil vielleicht der Thought Leader in dieser Firma sitzt. Also dem Olaf Kopp einfach mal folgen. Unglaublich gut geclaimed und unglaublich gut Thought Leadership eingenommen. Wer das auch gemacht hat, obwohl ich es gar nicht erwartet habe, ist der liebe Hans Kronenberg. Der ja im Bereich SEO, den kenne ich auch schon seit über 20 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Und der ist immer hart als Thought Leader im Thema SEO vertreten gewesen und ist ja auch Head of SEO von Chefkoch, also auch einer Seite, die auch eine Relevanz und eine super Reichweite hat, die als Brand auch natürlich Thought Leadership ist im Bereich der Rezepte. Und der hat, als diese Tür aufging mit OpenAI, das ziemlich schnell geclaimed, muss man sagen. Und hat das sehr, sehr gut gemacht. Und sein analytischer Fachverstand, der damit reinfließt, der hilft ihm natürlich unglaublich. Weil es ist, und das muss man dazu sagen, natürlich so analytischen Menschen, die so Sachen tief aufbereiten können, viel einfacher oder es fällt ihnen viel leichter, diese Sachen aufzubereiten, als Menschen wie mich jetzt meinetwegen, die so multi-interessiert unterwegs sind. Weil ich sehr schnell gelangweilt bin von Themen und die Themen halt größer zusammensetzen will. Dadurch ist es unglaublich viel schwerer für mich, mich auf so ein Thema einzuschießen, als ein Hans Kronenberg vielleicht oder ein Jens Polomski oder ein Olaf Kopp, die halt sehr, sehr spezifisch und tief in diese einzelnen Fachthemen reingehen können, weil sie sehr analytisch in dem Thema denken. Und das hat er unglaublich gut gemacht. Wenn du also mit Hans noch nie Tuchfühlung hattest, dann folg dem guten Hans einfach mal. Und genauso, muss ich sagen, ist es bei Malte Landwehr. Und da fand ich es auch noch beeindruckender. Malte ist ja auch so ein SEO, den ich schon unglaublich lange kenne. Also jetzt werdet ihr denken, wie alt ist denn der, dass der so viele Leute kennt? Ja, ist nun mal so. Ich mache das seit 2000 und eben bin im Networking sehr aktiv. Ich kenne halt sehr viele Leute und bin natürlich auch begeistert davon, wenn so ein Malte Landwehr, der glaube Vice President bei Idealo für SEO war, wenn ich richtig informiert bin, oder so President, ja, of SEO, in Idealo, also wirklich keiner kleinen Bude war und einer Bude, die sehr stark auf Search Traffic getrieben ist und er da eine hohe Verantwortung hat, dass der gesagt hat, ja, okay, ich gehe jetzt weg von Idealo mit einer sicherlich sehr hochdotierten Positionierung und gehe jetzt zu einem Startup wie Peak AI, die sich mit Sichtbarkeit im Bereich KI-Search irgendwie neu positionieren will und sehe da jetzt irgendwie meine neue Positionierung und mein Thought Leadership. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Vorher eher unternehmensstrategisch und strukturell im Umgang mit Teams und jetzt aber wieder hochoperativ als Head of Marketing und Head of Produkt in der Verbreitung des Themas, nämlich sichtbar machen von KI-Suchen in diesen neuen Systemen, die da entstehen und in einem Startup, wo natürlich klar ist, dass vielleicht eher in Shares irgendwann ausgezahlt wird als in monatlichem Salär. Also zumindest im Vergleich von Idealo würde ich das jetzt mal so sehen. Und das sind aber so Ansatzpunkte, die natürlich auch darauf einzahlen, dass so eine, wenn Leute schon eine gewisse Reputation haben und eine gewisse Reichweite haben und die treffen solche Entscheidungen, dann zeigt das eine gewisse Überzeugung, eine gewisse Haltung und das baut dann automatisch schon eine gewisse Reputation auf, weil die Leute, die ihm folgen, einschließlich meiner Person, natürlich wahrnehmen, welches Risiko er eingeht und was er aufgegeben hat, um diesem Weg zu folgen. Und das macht man ja nicht einfach so. Und daraus entsteht ja eine gewisse Reaktion und eine gewisse Autorität, die daraus entsteht, in Kombination natürlich mit dem, was dann auch geliefert wird. Deswegen, diese vier Leute wollte ich nochmal erwähnt haben, weil die mir unglaublich aufgefallen sind in dem Thema und eigentlich zeigen, wie man es machen muss, wenn so eine Themen neu aufgehen. Man sieht das in vielen anderen Bereichen auch noch. Gerade im Bereich Rüstung, muss ich sagen, gibt es unglaublich viele YouTube-Kanäle, die zum Beispiel entstanden sind, die sich jetzt mit der Aufrüstung der Bundeswehr beschäftigen, mit bestimmten Waffensystemen beschäftigen und die auch sehr reichweitenstark sind, weil sich ja unglaublich viele Menschen für das Thema plötzlich interessieren wollen und interessieren müssen. Und da geht auch unglaublich viel, um da Leadership zu erzeugen. Ja, da geht eine Menge da draußen, ja. Ich werde es in dem Bereich Pflege demnächst probieren. Habe ja schon verkündet, dass wir hier ein neues Unternehmen aufbauen wollen mit dem Schwerpunkt Pflege, Betreuung und Tod, was die größte Herausforderung ist. Und in dem Bereich eine Leadership aufzubauen, ist nicht ganz so einfach, ist aber eine Sache, die intrinsisch bei mir total motiviert ist, weil ich damit mich beschäftigen muss, zwangsläufig. Und viele Menschen müssen sich zwangsläufig damit beschäftigen. Und deswegen ist da ein Purpose da und eine Linie, der ich folgen kann. Und ich glaube, dass man sich da mit der intrinsischen Motivation sehr schnell in das Thema einarbeiten kann. Und ehrlich gesagt, so sehr wie ich das Thema SEO und KI liebe, und das werde ich auch überhaupt nicht loslassen, aber Purpose, also es gibt den Bereich Pflege, der hat mehr Purpose für mich, weil es einfach mehr gesellschaftliche Relevanz hat, als das Thema KI jetzt meinetwegen, was eher ja zerstörerische Wirkung haben wird über die nächsten Jahre in meiner Prognose. So, das war's zum Thema Thought Leadership und was das mit SEO zu tun hat und wie ihr an das Thema rangehen könnt. Und was dir jetzt nur bleibt, ist eigentlich dir die Frage zu stellen, bist du Thought Leader? Sind die Möglichkeiten, die du da hast da draußen, nutzt du die? Und wenn nicht, hilft dir vielleicht dieser Podcast dabei, die ein oder anderen Sachen nochmal zu durchdenken und vielleicht dann damit anzufangen, dann in Jahren zu denken und dir deinen Bereich zu claimen. Nimm deine Fahne, renne, renne, renne und ramm sie in das Land ein, was du haben willst, wo die blühenden Landschaften erwartet werden. In diesem Sinne, ich bin raus. Marco, tschüssi.